Deutschlandfunk Kultur, das blaue Sofa.
Hallo auf dem blauen Sofa. Wir sprechen in der kommenden halben Stunde über Solidarität. Und das ist auch dringend notwendig. Die ist uns nämlich verloren gegangen, abhanden gekommen, sagt der Soziologe Professor Heinz Gude in seinem neuen Buch Solidarität, die Zukunft einer großen Idee, erschienen bei Hansa. Herzlich willkommen, Herr Professor Gude.
Vielen Dank, Frau Schmidt.
Ja, Herr Professor Gude, Sie schreiben, Solidarität kommt vielen wie eine überkommene und ausgeleierte Begriffsschablone vor. Wer hat denn das Image dieses eigentlich doch sehr ehrenwerten Begriffes so ramponiert?
Na, ich glaube, wir kommen ja aus so einer Phase der letzten 30, 40 Jahren, die viele Leute Neoliberalismus nennen. Und in dieser Phase stand ja das Ich im Zentrum. Das starke Ich stand im Zentrum. Und vielleicht kann man auch sagen, dass der politische Ansatz in allen westlichen Gesellschaften mehr oder minder in den letzten 30 Jahren die Idee war, eine gute Gesellschaft ist eine Gesellschaft starker Einzelner. Das heißt, wenn das die Idee ist, gibt das schon eine sehr einfache Folgerung. Wer auf Solidarität angewiesen ist, ist ein schwacher Einzelner. Und man wollte ja kein schwacher Einzelner sein. Deshalb ist Solidarität etwas außer Kurs geraten und ist, wenn überhaupt, durch Markt ersetzt worden. Der Markt wird schon richten. Wir brauchen keine gesellschaftliche Solidarität dazu.
Also die Entwicklung geht schon einige Jahre, Jahrzehnte zurück. Aber, so habe ich Ihr Buch verstanden, es gibt jetzt wirklich einen aktuellen Anlass, warum es Ihnen ein Bedürfnis war, über Solidarität zu schreiben. Sie nennen das Jahr 2015. Ich fand es sehr interessant, man kann das zum Beispiel auch bei Google Trends verfolgen. Wenn man da Solidarität eingibt, da passiert jahrelang gar nichts. Und 2015 geht das schnell sehr hoch. 2015 war ein Jahr, in dem das Wort Solidarität ständig vorkam. Und Sie sagen, es wurde damals von rechts besetzt. Was ist mit dem Begriff passiert?
Na, ich glaube, man kann das wirklich so sehen. Das Solidaritätsthema ist unter der Hand in die rechte Seite gelaufen, weil die rechte Seite gesagt hat, wir haben eine Idee exklusiver Solidarität, nämlich die Solidarität zuerst für uns und dann für die anderen. Also erst für die Deutschen, erst für die Leute aus Kleinmachnow, erst für die Leute aus Leipzig, erst für die Sachsen und dann für die anderen. Und das ist natürlich außerordentlich attraktiv gewesen. Erstens, weil man diese Idee vorbringen konnte als Kritik am Neoliberalismus, indem man sagte, der Neoliberalismus hat uns doch alle alleine gelassen und ist das, was Neoliberalismus war, nicht eigentlich eine Idee, dass wir alle der Schutzlosigkeit preisgegeben worden sind. Und jetzt kommen Leute zu uns ins Land, die wollen Schutz haben und viele Leute sagen, ja und wer schützt mich eigentlich? Und das ist, glaube ich, die Dynamik, die die Rechte stärker gemacht hat, populärer gemacht hat, übrigens nicht nur in Deutschland, in allen westlichen Gesellschaften. Und es ist wirklich so etwas, dass die Idee des Wirs als eines Schutzwalls aufgekommen ist. Und wenn man das sich so überlegt, ist das ja alles gar nicht so schwierig zu verstehen, dass das Solidaritätsthema uns quasi heimgesucht hat und viele Leute auf dem falschen Fuß erwischt hat und nicht mehr so und dann merken, oh Gott, die Rechte hat sich dieses Themas angenommen und was sagen wir jetzt eigentlich dagegen? Und ich habe den Eindruck, wenn ich das mal so sagen darf, die Restlinke, die es noch gibt, hat dem eigentlich wenig entgegenzusetzen. Das Einzige, was man dem entgegensetzen kann, ist so eine Art Liberalismus des schlechten Gewissens und das ist natürlich zu wenig.
Was meinen Sie denn, könnten wir dagegen tun? Sie meinen, der wirklich ehrenwerte Begriff der Solidarität wird von rechts besetzt. Die Linke kann sich nicht dagegen wehren. Was können wir denn dagegen tun?
Ich glaube, es sind zwei Dinge wichtig. Man muss sich erstmal relativ deutlich und vielleicht sogar einen Augenblick etwas tiefer nachdenken, was eigentlich Solidarität für einen bedeutet. Was ist das eigentlich? Und der erste Punkt, der, glaube ich, für jeden sofort klar ist, ist doch, dass wenn Sie etwa einem Bettler Geld geben, wenn Sie jemandem hochhelfen, der hingefallen ist, das ist noch keine Solidarität. Das ist Hilfeverhalten, was angenehm ist, aber das ist keine Solidarität. wenn Sie so meinen, dass Sie diese Solidarität, dass man, oder dieses Hilfeverhalten, dass man einem Bettler etwas gibt, auf die Gesellschaft überträgt, dann ist es auch noch keine Solidarität, weil es immer von der Idee ausgeht, da sind welche, denen es gut geht, die denen helfen, denen es schlechter geht. Das kann sehr schnell zum herablassenden Mitleid werden. Wir müssen jetzt mal diesen Armen helfen, die nicht mit sich selber zurande kommen. So, das ist alles nicht Solidarität. Wenn ich mal eine Formel, wissen Sie noch, es gab früher mal die Arbeiterbewegung, können Sie vielleicht noch daran erinnern. Und die Grundformel der Arbeiterbewegung, nicht nur in Deutschland, sondern überall, war die Idee der wechselseitigen Hilfe. Man hilft sich wechselseitig. Warum? Weil alle die gleiche Erfahrung der Ausbeutung und der Unterworfenheit durch betriebliche Herrschaft machen. Man empfindet sich als eine Kollektivität in der Abhängigkeit, ich überziehe das jetzt mal, vom Kapital. Und in dem gemeinsamen Empfinden der Abhängigkeit vom Kapital findet man zusammen, hilft sich wechselseitig und stärkt seine gemeinsame Kraft. Das ist die klassische Idee der Solidarität.
Ja, aber
also, um das noch zu sagen, es ist immer ein Verhältnis auf Augenhöhe und nicht, ich gucke runter zu den Armen, denen geholfen werden muss.
Ja, also Sie sagen, das ist ganz wichtig, Augenhöhe, Respekt. Aber Sie hatten ja vorhin aufgeführt, der Solidarität wird falsch besetzt, von den falschen Personen besetzt. Was können wir dagegen tun? Wie können wir wieder Solidarität in einen richtigen Rahmen setzen?
Das ist jetzt mein zweiter Punkt. Solidarität setzt immer ein Dreieck voraus. Wenn ich etwas für Sie tue in einem solidarischen Geist, sollten wir beide auf ein Drittes schauen, was unser Wir darstellt, zu dem wir beide Teil sind. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Solidarität entsteht in einer Gesellschaft, wenn Leute etwas füreinander tun, im Blick auf eine gemeinsame Aufgabe, ein gemeinsames Projekt, eine gemeinsame Herausforderung oder eine gemeinsam empfundene Gefahr. Das ist sehr wichtig, weil ich glaube, man wird Solidarität auch in unserer Gesellschaft nur finden können, wenn wir uns eines gemeinsamen Dritten vergewissern können, was, indem wir in unserer ganz unterschiedlichen Weise Anteil haben, nach unseren eigenen Möglichkeiten. Wenn Sie das einmal beispielsweise für einen Moment auf Ost- und Westdeutschland beziehen. Wir haben, der Solidarpakt 2 läuft in diesem Jahr aus. Solidarpakt heißt das, der läuft aus. Jetzt taucht immer diese Idee auf, die Ostmenschen und die Westmenschen sollen sich ihre Geschichte erzählen und sich wechselseitig verstehen. Das führt nicht zu Solidarität, meiner Ansicht nach. Es kann sogar dazu führen, dass man sich noch weniger versteht als vorher. Weil man sagt, uns trennt so viel, wie werden wir jemals zusammenkommen können? Solidarität ist jetzt etwas ganz anderes. Solidarität erwächst aus der Idee, dass wir jetzt hier gemeinsam den Laden hinkriegen müssen. Und jetzt zu fragen ist, was können Leute mit einer Ostsozialisation in ganz unterschiedlicher Weise zu dem gemeinsamen Laden beitragen? Und was können Leute mit einer Westsozialisation zu dem gemeinsamen Laden beitragen? Wir sind im Augenblick weit davon entfernt in Deutschland, weil jeder Schutz sucht in seinen Möglichkeiten. Die Ostler suchen Schutz in sich und die Wester suchen Schutz in sich. Und manchmal auch gegeneinander. Und das, glaube ich, ist, da können Sie wieder die Misere der Solidarität sehen, in der wir uns auch in unserem Land im Augenblick befinden. Es gibt keine gemeinsame dritte Idee, auf die man sich in Solidarität, in gemeinsamer Anstrengung, in gemeinsamem Engagement beziehen kann. Und ich glaube, das ist der ganz wesentliche Punkt. Diese Botschaft ist trivial, aber sie ist elementar um das Stiften von Solidarität in einer Gesellschaft.
Lassen Sie uns mal bei den Lösungsansätzen bleiben. Sie führen ja viele Punkte auf in Ihrem Buch, die der Solidarität sehr geschadet haben. Es ist ja nicht erst die Rechte gewesen, die den Begriff gesetzt hat. Der Neoliberalismus haben Sie schon angesprochen. Sie sprechen auch an dieser ganze Selbstoptimierungszwang. Ich gebe es mal mit meinen Worten wieder, wer sozial Solidarität fordert, ist irgendwie so zu so einem Loser-Typen geworden. Das ist meine Definition jetzt. Also, und wenn ich jetzt frage, wodurch kommen wir denn wieder zu einem ehrenwerten Begriff von Solidarität, der nicht von rechts besetzt wird, müssen wir diese Punkte dann ändern? Müssen wir weg von neoliberalistischen Tendenzen, also umlagefinanzierte Rente wieder stärken zum Beispiel oder weg mit Hartz IV? Was meinen Sie, was stärkt den Begriff Solidarität?
Ich glaube, dass man die Sache sehr scharf ins Auge fassen muss. Ich hatte Ihnen eben von der vergangenen Arbeiterbewegung gesprochen, die gibt es nicht mehr. Es gibt nicht mehr das gemeinsame Kollektivgefühl von Ausgebeutetheit und Herrschaftsunterworfenheit. Das gibt es nicht mehr. Weil wir sehr unterschiedliche Positionen innerhalb der Betriebe haben, unterschiedliche Möglichkeiten, unterschiedliche Selbstwirksamkeiten, wie man heute so schön sagt. Es gibt nicht mehr das vorgegebene Wir, was ein Band der Solidarität stiften kann. Deshalb meine Idee, und das werden Sie auch in diesem Buch finden, dass das Empfinden, das dringende Empfinden von Solidarität heute nur über das Ich zu finden ist und nicht über das vorgegebene Wir. Um es mal noch abstrakter, aber auch eindringlicher zu sagen, wir kommen heute nur zum Wir, indem wir aus dem Ich heraus unser Bedarf an Wir erkennen. Und das ist die Idee. Ich habe 2015 ein Buch geschrieben, Gesellschaft der Angst. Das war ein Buch der Auseinandersetzung mit dem Neoliberalismus, mit der Grundbotschaft, mit der Grundidee, das starke Selbst zerbricht an sich selber. Das stark sein muss, das ist die ganze Burnout-Problematik. Die Stärke produziert eine Schwäche und diese Schwäche ist eigentlich eine Angst. Also am Zentrum des starken Selbst ist die Angst davor, nicht mehr stark sein zu können. Und Solidarität ist eine Antwort auf dieses Problem. Es geht darum, Leuten zu sagen, die so Exit-Kapitalisten sind, die sagen, ich kann irgendwas Digitales und arbeite auf Honorarbasis, Tageshonorar 2000 Euro, mache ich dreimal in der Woche, das reicht, 6.000 Euro im Monat. Wenn ich da viel arbeite, kann es sein, dass ich mit 45 nicht mehr arbeiten muss. Solche Ideen gibt es. Und es gibt auch Leute, ich kenne solche Leute, die so denken. Das ist deshalb Exit-Kapitalismus, aber man macht so ganz viel, ganz schnell und dann können mich mal alle gern haben. Dann machen wir Weltreise mit den Kindern oder irgend sowas. Das ist ganz falsch. Und zwar deshalb falsch, wenn man sich fragen sollte, Junge oder Mädchen, oder junge Frau, wie auch immer, glaubst du, wenn du 42 bist, dass du das noch machen kannst? Glaubst du wirklich, dass du mit diesem Exit-Kapitalismus deine Kinder gescheit erziehen kannst? Glaubst du wirklich, dass du immer auch eine starke Frau oder einen starken Mann hast, die immer stark bleiben, ihr ganzes Leben lang? Und wenn sie nur einen Augenblick darüber nachdenken, merken sie, das kann alles gar nicht sein. Das ist eine riesige Täuschung, zu glauben, dass das Ich alles aus sich selber schaffen kann. Das Ich ist angewiesen auf andere, um überhaupt irgendetwas zustande bringen zu können. Und das ist die ganz simple Idee, die ich habe, dass man auf dem Boden des Ichs im Grunde die Solidarität findet, nicht nur als ein Gefühl des aufeinander Angewiesenseins im Sinne eines Zwangs, sondern auch als eine Entlastung von mir selber, eine Entlastung von meinem Gefühl der aufkommenden Angst. Und interessanterweise ist der eigentliche Autor, der mich in diesem Buch geleitet hat, nicht Karl Marx, von dem ich relativ viel halte, sondern Albert Camus. Albert Camus hat nämlich in einer ganz ähnlichen Situation nach dem Zweiten Weltkrieg die Idee der Solidarität neu entdeckt aus der Idee der Rebellion gegen eine absurde Welt. Wenn wir in dem gemeinsamen Gefühl, in eine absurde Welt geworfen zu sein, empfinden wir uns in einer tiefen existenziellen Solidarität zusammen und empfinden uns neu als solidarische Wesen im Akt der Rebellion gegen diese absurde Welt. Diesen Gedanken habe ich schlagend gefunden. Und ich glaube, das ist auch der Gedanke, der heute notwendig ist. Auch von der Basis der Politik. Ich glaube, es braucht wieder einen existenziellen Begriff von Solidarität und nicht einen moralischen Begriff von Solidarität. Man kann Solidarität nicht verordnen. Man kann Solidarität nicht gewinnen, indem man die Leute ein schlechtes Gewissen macht. Das klappt alles nicht. Sie müssen an die Erfahrung, die existenzielle Erfahrung der Menschen anknüpfen. Sonst gewinnen Sie auch im Bereich der Politik keinen für die Leute haltenden, für die Leute herausfordernden Begriff der Solidarität.
Wenn das existenziell sein soll, wie Sie sagen, Sie wollen, wenn die Solidarität existenziell sein soll und nicht moralisch, wie Sie sagen, fangen wir mal bei den Punkten an. Sie haben gesagt, Arbeitersolidarität gibt es heute nicht mehr. Ja, aber warum gibt es die eigentlich nicht mehr in einem Land, wo jeder Vierte einen prekären Job hat, wo es ein neues Arbeitsprekariat in der Logistik, in der Pflege, im Handel gibt? Warum gibt es heute keine Arbeitersolidarität mehr? Und Sie sagen ja auch, die kann es nicht wieder geben. Warum nicht?
Das einzige Merkmal, also es gibt in allen Ländern unserer Welt, also die ähnlich wie uns sind, also Großbritannien, Frankreich, gibt es die Unterscheidung zwischen den lousy Jobs und den lovely Jobs. Die lovely Jobs sind dadurch charakterisiert, dass man einigermaßen gut verdient und eine schöne Selbstwirksamkeitskulisse, wie man das heute so schön nennt, in seinem Job findet. Also man wird positiv herausgefordert und findet das klasse. Man arbeitet gern und findet das auch gut. Und die mit den lousy Jobs, das sind die von Ihnen angesprochenen, die Ihnen die Amazon-Pakete nach Hause bringen. Die haben einen lousy Job. Die müssen auch noch nett sein. Die verdienen 1.000 Euro im Mittel netto im Monat. Da können sie nicht leben und nicht sterben von, selbst in Leipzig nicht. Mit 1.000 Euro schaffen sie einfach nicht. Und das ist jetzt der interessante Punkt. Zwischen diesen beiden gibt es eigentlich keine fühlbare Verbindung. Weil die mit den lovely Jobs sagen, ich arbeite hart, ich kriege mein Geld nicht geschenkt. Und die anderen sagen, ich arbeite auch hart und kriege mein Geld auch nicht geschenkt. Das heißt, unter der Hand verhärten die sich gegeneinander. Und das ist eine sehr, sehr schwierige Situation, wenn man denen gesagt, aber ihr seid doch alle abhängig Beschäftigte. Findet doch zusammen als abhängig Beschäftigte, sagen die. Meine abhängige Beschäftigung ist aber eine ganz andere als die von denen. Und deshalb glaube ich schon, übrigens, ich habe sehr viel Untersuchungen gemacht über dieses Dienstleistungsproletariat, die haben eine Nase für herablassendes Beschäftigung mit ihnen. Und da schalten die auf stur. Das wollen die überhaupt nicht. Dass ihr ganzer Stolz ist, dass sie ihr Geld selber verdienen. Und das Verrückte ist, die glauben, wenn man die fragt, ja, wie stellst du denn in die Zukunft vor, dann sagen die, na, es wird jedenfalls nicht besser. Das heißt, die haben die Vorstellung, es wird ewig so weitergehen in ihren lousy Jobs. Und es ist kein Karl Marx, der ihnen erzählt, dass sie irgendwann mal als die Letzten die Ersten sein werden. Den gibt es nicht für diese. Und das glauben sie selber auch nicht. Deshalb haben die auch gar keine Idee, dass man mit denen, mit den lovely Jobs, also auch von denen aus keine Gemeinsamkeit finden kann. Ich glaube, die Gemeinsamkeit ist wiederum nur zu finden, und das ist nicht ganz einfach für das politische Personal. Sie müssen eine Art von existenzieller Autorität gewinnen, als jemand, der die Leute in Solidarität zusammenführen kann. Und es ist immer ganz gut für eine existenzielle Autorität eines Politikers oder einer Politikerin, wenn sie ein Schicksal hat, wenn die Person ein Schicksal, wenn sie etwas durchgemacht hat, wenn sie weiß, was es bedeutet, Solidarität zu erfahren und Solidarität zu geben. Und das ist nicht so ganz einfach heute. Schauen Sie, ich bin Jahrgang 1954. Ich weiß, mein Vater ist 1950 aus Kriegsgefangenschaft zurückgekommen. Ich weiß noch, irgendwie habe ich noch eine Ahnung, was es heißt, ein Schicksal zu haben in meiner Familie. Ich weiß noch, und ich habe auch noch eine Ahnung davon, dass alles hier schief gehen kann. Die jungen Menschen, die in den letzten 10 Jahren herangewachsen sind, die jetzt Anfang 20, Mitte 20 sind, die kennen das alles überhaupt nicht. Die letzten 10 Jahre waren einer Zeit ungeheuer, eine Boomzeit, die wir in Deutschland erlebt haben. Und ich sage Ihnen, tut mir leid, ich will Sie nicht irgendwie ängstigen oder so, aber diese Boomzeit geht zu Ende. Und sie geht, Ihnen bald geht sie zu Ende. Es dauert nicht mehr so wahnsinnig lange. Und das ist gar nicht mal so schlecht unter unseren Gesichtspunkten, weil nämlich dann darüber geredet werden kann, was wir gemeinsam tun müssen, um die Situation, die wir jetzt haben, überhaupt nur erhalten zu können. Und es ist für jeden gefragt, seinen Beitrag dazu zu leisten. Das hört sich ein bisschen naiv an. Dahinter steht aber die tiefe Überzeugung, die für jedes solidarische Selbst wichtig ist, dass sie wissen, dass jeder irgendetwas kann. Es gibt niemanden, der nichts kann. Und das, glaube ich, ist ein Punkt, das zu empfinden, ich bin auch auf Leute angewiesen, die mir die Pakete bringen. Ich bestelle keine Bücher, die kaufe ich immer noch im Buchshop, tun sie es lieber auch, aber ist auch egal. Aber zum Beispiel Tee bringen die mir, weil ich den Tee lasse ich mir bestellen. Und ich weiß, ohne die würde ich meinen Tee nicht kriegen. Das heißt, sie brauchen auch eine Idee eines, wie soll ich das sagen, eines normalen Respekts. Es gibt einen englischen Essayisten, den Sie vielleicht alle kennen, Huxley, der hat das genannt, a decent, also eine ganz normale Anständigkeit. Eine normale Anständigkeit. Und diese normale Anständigkeit im Respektieren der jeweils unterschiedlichen Beiträge, damit das Ganze hier überhaupt funktioniert. Das ist schon mal ein ganz guter Grund, um eine Idee von Solidarität zu entwickeln. Wichtig ist, glauben Sie nicht an Empathie. Empathie hilft überhaupt nichts. Empathie, da lernen Sie sich gegenseitig kennen, aber es hat überhaupt nichts mit Handeln zu tun. Solidarität ist immer etwas, wo es eine gewisse Handlung daraus folgt. Wir müssen wirklich etwas tun. Solidarität hat mit Tun zu tun, hat auch damit zu tun, da haben Sie recht, um noch zu dem Punkt zurückzukommen, auch etwas abzugeben. Denn wenn wir den Mindestlohn für einfache Dienstleistungen heben, ich finde, wir sollten ihn heben, dann werden das nicht nur die Reichen bezahlen müssen, sondern das werden wir alle bezahlen müssen. Und ich glaube, das ist der Preis für eine anständige Gesellschaft, den wir dann zahlen wollen. Nochmal, Sie müssen ja nicht solidarisch sein. Ich sage, ich will niemandem sagen, du musst solidarisch sein. Ich kann nur darum werben, zu sagen, dein Leben wird reicher sein, du wirst weniger Angst haben, du wirst nicht so schnell verbittert sein, wenn du solidarisch bist mit Leuten, auf die du angewiesen bist. Es ist eigentlich ziemlich einfach.
Nun ist die Solidarität uns ja aber verloren gegangen. Sie sagen, Sie nennen viele Punkte, wie wir sie zurückgewinnen können. Wenn man Ihr Buch liest, nennen Sie aber einige Aspekte, wo wir doch eine starke Solidarität haben. Zum Beispiel in der Frauenbewegung. Glauben Sie, dass die MeToo-Debatte wirklich so ein Exempel ist für eine gelungene Solidaritätsbewegung?
Finde ich schwierig. Ich kann schwer was über Frauen sagen. Ich werde mich auch hüten, das zu tun. Ich kann nur sagen, etwas anzuklagen ist wahnsinnig wichtig. Es ist wichtig, Respekt einzufordern, auch in sexualisierten Beziehungen. Respekt ein, das ist überhaupt keine Frage.
Aber Sie schreiben ja, sie ist wirklich rasseübergreifend, in Anführungsstrichen. Sie ist länderübergreifend, es ist eine internationale Bewegung, sie ist auch schichtübergreifend. Das schreiben Sie ja sehr stark in Ihrem Buch. Glauben Sie, das ist wirklich gelebte Solidarität?
Die Frage ist, was daraus folgt. Also ich wollte gerade sagen, wenn Sie MeToo sagen, ich bin auch empört. Also die Gemeinsamkeit der Empörung, tut mir leid, ist noch keine Solidarität. Solidarität ist, wenn man füreinander einsteht. Das passiert auch in der MeToo-Debatte, wenn Frauen füreinander einstehen gegen einen ekelhaften Produzenten. Dann sind sie solidarisch miteinander. Das ist vollkommen richtig. Aber wenn Sie quasi klickistisch sagen, ich empöre mich auch, ein Klick, dann sind Sie noch nicht solidarisch. Tut mir leid. Das ist auch in Ordnung, ich will das nicht irgendwie falsch, aber das ist noch keine Solidarität. Das heißt, zu dem Wir der Frauen, dass aus dem Wir der Frauen eine Solidarität, es gab es mal, manche von Ihnen kennen vielleicht noch den heute, ich habe ein bisschen Probleme, Entschuldigung, ich bin Katholik, ein bisschen Probleme mit dieser Debatte. Damals habe ich es toll gefunden, mein Bauch gehört mir, das war ein Ansprechen der Solidarität der Frauen. Bei dir ist es doch auch so. Denk, was ist bei dir? Das ist eine solidarische Logik. Aber gemeinsam sich zu empören, ist noch nicht im Prinzip solidarisch.
Herr Professor Bude, danke für die wirklich guten Anregungen, wie wir neue Solidarität gewinnen in unserer Gesellschaft und den Begriff gegen rechts verteidigen. Solidarität, die Zukunft einer großen Idee. Professor Heinz Bude, erschienen im Hansa Verlag. Schönen Dank für das Interview und schönen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, und hier auf dem blauen Sofa bei Deutschlandfunk Kultur im Internet unter dasblauesofa.zdf.de und dreisat.de/buchmesse geht es jetzt weiter mit Sarah Wiener im Gespräch mit Matthias Hügle.